Galaterbrief Kapitel 4 und wir lesen jetzt Vers 4. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Was ist zu Weihnachten passiert? Was hat Gott da in der Wege geleitet? Was fing dort zu dieser Zeit an, das für uns besonders bedeutend ist? Wir wissen, dass er als Retter gekommen ist, als Erlöser. Aber Galaterbrief gibt uns einen Blickwinkel, zeigt uns eine Seite von dem, was der Herr Jesus getan hat, das ein bisschen anders ist. Er ist der Retter, aber wovon? Er ist unser Befreier. Wovon hat er uns befreit? Natürlich wissen wir alle, ja, von unseren Sünden. Alle, die an ihn glauben, sich auf ihn verlassen, bekommen die Gerechtigkeit, die er hat. Das ist Rechtfertigung, das ist diese Vergebung, das Jesus uns ermöglicht. Wir sind Sünder, er ist vollkommen, er starb am Kreuz, ohne den Tod zu verdienen. Daher starb er an diesem Kreuz an unserer Stelle, als unser Vertreter, Stellvertreter. Und alle, die an ihn glauben, Buße tun, das Buße heißt einfach zugeben, dass ich das brauche, dass ich sündig bin und meine Sünden ablehnen, meine Sündhaftigkeit erkennen und akzeptieren. Und dann mich an Jesus anhängen, Jesus annehmen, auf ihn verlassen. Ja, das heißt bekehren, also umkehren. Und das ist, was die Erlösung ist, Errettung ist. Galaterbrief aber erklärt uns einen anderen Blickwinkel. Es ist, passt ganz genau dazu, es ist ein Teil davon. Aber es erklärt uns, dass er uns von grundsätzlichen Dingen, von den elementaren Dingen dieser Welt befreit hat. Was ist das? Ich möchte mit einem etwas längeren Beispiel anfangen heute, damit wir in diesem Thema ein bisschen hineinkommen. Weil das Problem in Galaterbrief oder die Geschwister dort in Galatien, wo die Galater eben wohnten, diese Geschwister hatten ein Problem, dass ihr Lehrer da reingekommen sind und behauptet haben, dass man durch das Einhalten von Gesetze eigentlich ein Christ, nur dadurch wirklich ein Christ werden kann und sein kann. Aber das ist nicht so. Als Beispiel, wir haben 5 Kinder. Unsere Kinder sind extrem schnell groß geworden. Also wir haben bald einen 18-jährigen Sohn. Dieser 18-jährige Sohn heißt Caleb. Wisst ihr, als er auf die Welt gekommen ist, war er nicht so groß. Ich kann mich noch erinnern, wie es damals war, als wir ihn nach Hause gebracht haben und da lag er in seinem kleinen Babybett. Der war, glaube ich, so groß in seinem kleinen so Decke, wo er gewickelt war. Und ich habe gedacht, wow, der ist winzig. Und ich muss ihn mit Grace hauptsächlich, aber ich muss helfen, ihn zu pflegen. Ich habe einen Sohn. Natürlich mit der Zeit haben wir dann noch die anderen 4 Kinder dazu bekommen. Und wie es normal und gut ist in einer Familie, haben wir diverse Regeln und Maßnahmen, die wir als Familie, die Grace und ich als Eltern, für unsere Kinder vorgeschrieben haben. Das sind gute Sachen. Das ist notwendig. Und ihr werdet das gut verstehen. Zum Beispiel in unserer Familie sagen wir, lehren wir unsere Kinder, dass Lügen, Respektlosigkeit, Gewalt, so Probleme mit Gewalt lösen oder, sage ich mal, Ungehorsam grundsätzlich, dass diese Dinge nicht toleriert werden. Das ist nicht wie eine Familie, die Jesus liebt und die einander liebt, miteinander umgeht. So, das ist eine Regel. Ihr dürft nicht lügen, ihr dürft nicht respektlos mit Mama oder Papa umgehen, ihr dürft nicht einander schlagen oder beißen oder was weiß ich, Gegenstände durch die Luft schleudern und einander im Kopf treffen. Ihr dürft nicht, wenn Mama und Papa euch etwas sagen, einfach sagen, nein, mache ich nicht. Wir haben gelernt, wenn Mama und Papa etwas sagen, und ihr möchtet was anderes tun, dann dürft ihr eine Frage stellen, respektvoll. Vielleicht wissen wir nicht alles und es gibt etwas, das man dazu wissen müsste, dann dürft ihr nachfragen. Aber Mama oder Papa, hast du das und das gewusst oder kann ich vielleicht das? Und dann die Frage wird beantwortet, wir werden das dann besprechen. Ganz klare Regeln, ganz normal. Sonst, noch eine Regel, die wir haben. Keine Süßigkeiten, ohne zuerst gefragt zu haben. Okay? Wozu? Da kommen wir dazu. Noch eine Regel. Die Kinder sollen circa um 8 Uhr ins Bett gehen. Das sind nicht die Älteren jetzt. Der Caleb muss nicht um 8 Uhr ins Bett gehen. Aber die jüngeren Kinder, solange sie noch jung sind, versuchen wir die Kinder um 8 Uhr ins Bett zu kommen. Wenn die Kinder nach Hause kommen, zuerst mal Hausaufgabe tun und danach dann spielen. Nicht zuerst spielen und dann um 10 Uhr in der Nacht, oh, ich muss Hausaufgabe machen. Okay? Ja, mindestens zweimal in der Woche sollen sie baden. Das ist gut. Täglich sollen sie mindestens zweimal die Zähne putzen. Ist auch gut, oder? Nicht schlecht. Und da haben wir auch natürlich unsere Kinder gelehrt, dass am Sonntag ist Gemeinde ganz und gar normal. Das ist nicht etwas, das wir jeden Tag überlegen. Gegen Sonntag sollen wir in die Gemeinde gehen oder nicht? Ich weiß nicht. Sondern das ist eine erste Priorität. Das ist sogar wichtiger als Schule oder Arbeit. Wenn ich gesund genug wäre, in der Schule zu gehen oder in der Arbeit zu gehen, dann gehe ich auf jeden Fall auch in der Gemeinde. Weil das ist für einen Christ eine Selbstverständlichkeit. Da treffen wir die Geschwister. So, das lehren wir unsere Kinder. Diese Regeln sind Erziehungsmaßnahmen, um unsere Kinder auch einige Prinzipien beizubringen. Zum Beispiel Lügen, Respektlosigkeit, Gewalt und Ungehorsam. Diese Dinge sollen wir nicht tun. Warum? Weil wir christliche Charakter haben wollen. Wir wollen so sein wie der Herr Jesus. Zeigen wir durch unser Leben den Herrn Jesus Christus. Keine Süßigkeit ohne nachzufragen. Naja, weil ein 5-, 6-, 7-jähriges Kind würde wahrscheinlich die Süßigkeiten leer fressen. Und das ist nicht besonders gesunde Ernährung. So, wir versuchen die Kinder beizubringen, sich halbwegs gesund zu ernähren. Warum um 8 Uhr? Naja, schlafen ist wichtig. Ihr braucht genug Schlaf, damit man wirklich gut denken kann. Hausaufgaben zuerst, dann spielen. Naja, tüchtig werden, also Prioritäten setzen, die wichtigsten Dinge am ersten erledigen und dann die Sachen, die später, also nicht so wichtig sind. Spielen ist ein Luxus, es ist kein Bedarf. Zähne putzen, baden gehen, ja, Hygiene, ja, ist schon etwas, das die Kinder lernen sollen. Ich soll gute Hygiene haben in meinem Leben. Und Gemeinde, hier geistliche Prioritäten setzen. Der Herr Jesus ist am wichtigsten. Das ist ganz wichtig. So, das sind die Prinzipien, die wir dadurch lehren wollen. Jetzt ist die Frage, sobald unsere Kinder erwachsen werden, sagen wir, der Caleb geht dann an der Uni in ein paar Jahren. Der ist jetzt selbstständig. Der ist erwachsen. Wir erwarten natürlich nicht, dass der Caleb uns zu jeder Tageszeit anruft und sagt, du Papa, ich habe ein bisschen Hunger jetzt. Ich würde gerne ein Schokoriegel essen. Darf ich bitte? Du Caleb, du darfst, aber weißt du, du bist erwachsen. Du kannst jetzt für dich selbst entscheiden, was zu viel und zu wenig ist, oder? Du musst mich jetzt nicht fragen. Oh ja, okay. Das wird er sicher nicht machen. Der braucht diese Regeln nicht mehr, weil er das Prinzip kapiert hat. Er wird sicher nicht um 8 Uhr aufstehen und den ganzen Tag hindurch Schokoriegel essen, oder? Nein, kommt nicht. Er wird auch nicht anrufen und sagen, du Papa, ich habe heute extrem viel zu tun. Ich habe morgen 3 Prüfungen an der Uni. Darf ich bitte später aufbleiben als 8 Uhr? Das wird er nicht machen. Der Caleb wird wissen, natürlich mache ich das, weil die Prioritäten, schlafen ist wichtig, aber jetzt habe ich morgen Prüfungen und Prüfungen sind wichtiger von der Priorität her und daher muss ich schauen, dass ich für morgen gut vorbereitet bin. Aber der Tag danach bleibe ich sicher nicht bis 2-3 Uhr in der Früh auf und spiele Computerspiele. Ich muss schlafen, ich brauche meinen Schlaf, das ist wichtig. Oder er wird uns auch sicherlich nicht anrufen und sagen, ich glaube, ich muss öfters als 2-mal in der Woche mich baden. Ist das okay, wenn ich 3-4-mal? Natürlich macht er das nicht. Warum? Weil er erwachsen ist, weil er die, die Prinzipien gelernt hat, weil er jetzt mündig ist und selbst diese Entscheidungen treffen kann. Das ist das Ziel, das wir alle als Eltern haben. Vielleicht hast du als Elternhaus andere Regeln gehabt. Das ist jeder Elternhaus selbst vom Herrn überlassen, wie sie ihre Kinder genau erziehen. Es gibt natürlich geistliche Prinzipien aus dem Wort, aber wenn irgendjemand sagt, nein, unsere Kinder gehen um 9 Uhr ins Bett, ist völlig okay. Wenn man sagt, ja, unsere Kinder müssen nicht nachfragen, wenn sie Süßigkeiten essen, aber wir haben anders geregelt, dass sie gesund ernährt werden. Das ist jeder einzelne Familie überlassen. Aber das Ziel der Erziehung ist, dass unsere Kinder dann erwachsen werden. Und dann mündig werden, selbst entscheiden können, was gut ist und was schlecht ist. Vernünftig als Erwachsene ihre Verantwortung nachgehen. Verantwortung ist wichtig, dass wir das alles lernen. So, warum verwende ich jetzt dieses Beispiel? Die Kinder, solange sie bei uns zu Hause sind, könntet ihr vielleicht ein bisschen sagen, sie stehen unter unserer Herrschaft als Eltern. Wir tragen die Verantwortung für unsere Kinder. Wenn meine 7-jährige Tochter irgendwas Dummes anstellt und sie läuft im Donauzentrum ganz alleine herum und ist da stundenlang unterwegs, dann wird meine Tochter Kirsten nicht jetzt die Verantwortung dafür tragen. Wer trägt die Verantwortung dafür? Mama und Papa. Weil wir dafür verantwortlich sind. Wir sind die Erziehungsberechtigten. Sie ist noch nicht mündig. Leider kenne ich einen Fall, wo genau das passiert ist. Und die Jugendamt zu Recht ein Kind von der Familie wegnehmen musste. Weil die Eltern ihre Erziehungspflicht nicht wahrgenommen haben. Und das Kind ist stundenlang alleine im Donauzentrum herumgelaufen. Das Kind wurde nicht dafür bestraft. Natürlich. Die Eltern tragen die Verantwortung dafür. In dem Fall könnte man sagen, die Eltern waren noch nicht mündig. Haben nicht vernünftig ihre Verantwortung getragen. So, wir Eltern tragen die Verantwortung und das ist gut. Sie sind unter unserer Herrschaft. In der Bibel und in der christlichen Familie soll das eine liebevolle Verantwortung und Unterordnung sein, dass die Eltern ihre Kinder nicht zum Zorn reizen, dass die Eltern ihre Kinder nicht misshandeln, sondern liebevolle Regeln und Grenzen setzen und die Kinder in Liebe erziehen, damit sie eines Tages wissen, wie man auch selbst für sich selbst Grenzen setzt und die Verantwortung nachkommt. Das ist ein Beispiel für was das bedeutet, wenn man unter dem Gesetz steht, wie in Galaterbrief ist. Galaterbrief sagt, dass diese Irrlehrer sind in Galatien gekommen, nach Galatien gekommen und haben gesagt, ihr müsst immer noch diese ganzen Regeln einhalten. Diese Regeln sind für euer Errettung und Heil wichtig. Das wäre wie, wenn irgendein Psychologe unsere Kinder sagen würden, hey, schaut, eure Eltern haben bei euch zu Hause gesagt, ihr müsst zuerst mal nachfragen, bevor ihr Süßigkeiten isst. Jetzt seid ihr bis zu 30, 40 Jahre alt. Egal, du musst das immer noch tun, um ein guter Sohn zu sein. Das musst du immer noch machen, um einen guten Sohn zu sein. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist falsch. Und der Herr Jesus ist gekommen und er hat uns von dieser Knechtschaft befreit und uns zu Söhne Gottes gemacht. Und das ist mehr als bloß sagen, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Wir müssen verstehen, dass diese Sohnschaft der damaligen Zeit war 1:1 damit zu verbinden, wie mündig sein. Bis du Sohn wurdest, sozusagen diese Sohnschaft offiziell von deinen Eltern in der damaligen Kultur bekommen hast, warst du immer noch ein Kind und warst unmündig. Und wie es dann hier steht, in dieser Stelle, dass Vers 24, das Gesetz war unser Lehrmeister, Kapitel 3, Vers 24, war unser Lehrmeister geworden auf Christus hin. Auf Christus hin. Das Gesetz zeigt uns, dass wir mündig werden müssen. Genau wie zum Beispiel in einer Familie, dass da Eltern solche Grenzen setzen, das zeigen die Kinder. Und es gibt Dinge im Leben, die wichtig sind, die ihr lernen sollt, damit ihr selbst gute Entscheidungen treffen könnt. So, unsere Kinder sind ein Beispiel, oder die, so ein Familienverhältnis ist ein Beispiel dafür, was der Herr Jesus getan hat. Er hat uns befreit. Er hat uns durch sein Wirken mündig gemacht, befreit von solchen Gesetzen. Es gibt zwei Denkfehler, die Christen immer wieder machen, wo wir aufpassen müssen. Ihr habt das jetzt auf euren Zetteln. Und jetzt möchten wir das einfach kurz anschauen. Nummer eins ist natürlich Gesetzlichkeit. Das ist, was wir gerade besprochen haben. Ich muss diese Liste von Regeln einhalten, um Gott zu gefallen. Um Gott zu gefallen, um ein Kind Gottes zu werden, muss ich zum Beispiel, wie der damalige Zeit, müsste man sich als Mann beschneiden lassen oder müsste man irgendwelche Feste einhalten. Und wenn du diese Feste nicht einhältst oder wenn die Männer, wenn die ihre männliche Kinder nicht beschneiden lassen würden, dann sind sie keine guten Christen oder sind sie gar keine Christen. Paulus sagt, nein, das ist es nicht. Das andere Denkfehler ist Gesetzlosigkeit, wo man meint, okay, da ich jetzt nicht am Gesetz gebunden bin, um Gott zu gefallen, ich muss jetzt nicht als Grieche, als Heide, muss ich mich nicht beschneiden lassen oder muss nicht all diese Feste einhalten. Daher darf ich machen einfach alles, was ich will. Da bin ich einfach mein eigenes Gesetz. Nur denk an unsere Kinder. Was würden unsere Kinder sagen? Ah, jetzt bin ich nicht mehr zu Hause. Jetzt esse ich einfach alles, was ich essen will. Ich werde nur Süßigkeiten essen. Dann ist irgendwas schiefgelaufen in der Erziehung, oder? Weil das Ziel ist, dass sie bis zu Erwachsensein erkennen, das ist für mich schlecht. Da schade ich mich selbst. Meine Eltern haben das nicht gemacht, weil sie mich nicht mögen, sondern ganz im Gegenteil, weil sie mich mögen. Sie wollen, dass ich lerne, mich gesund zu ernähren. Und wieso sollte ich mich nicht gesund ernähren? Das wäre eigentlich kindisch, das zu tun. Ich bin kein Kind mehr. Bin mündig. So, diese zwei Denkfehler sind beide falsch. Aber was ist die Antwort? Was ist dann richtig? Und genau das ist, was Galater 4, 4 bis 5 uns sagen. Und auch Vers 6 eigentlich muss man dazu zählen. Diese Stelle erklärt uns, wir wollen es jetzt noch einmal lesen, dass der Herr Jesus gekommen ist, um uns zu befreien. Wovon? Wir begreifen schwer, dass wir den Himmel nicht verdienen können. Wir glauben immer wieder, ich meine jetzt die Menschheit glaubt immer wieder, ich muss irgendwas selbst leisten. Ich muss in die Kirche gehen. Ich muss ein guter Mensch sein. Ich muss dies und jenes. Dann hat Gott Gefallen an mir. Dann nimmt Gott mich an. Tatsache ist, du kannst nicht gut genug sein. Du müsstest perfekt vollkommen sein, wie der Herr Jesus. Das schaffst du nicht, das kannst du gar nicht. Und das Gesetz zeigt uns das. Und Jakobus sagt uns sogar, wer in nur einem Gesetz einen Fehler gemacht und gesündigt hat, der ist für das ganze Gesetz schuldig. Hast du einmal gelogen, dann bist du ein Lügner. Und dann bist du schuldig vor Gott. Und wer hat noch nie gelogen? Das ist nur ein Beispiel. Da sind wir schuldig vor Gott. Wir brauchen jemanden, der uns freikauft aus diesem Schuld. Freikauft, aber auch aus dieser Verpflichtung sozusagen, weil die Verpflichtung ist, nur gerecht heilige Menschen können vor Gott bestehen. Das ist die Verpflichtung vor Gott. Das ist, was Gott von uns haben muss, sonst würde er Sünde zulassen. Wer kauft uns frei? Jesus. Wir bekommen dann seine Gerechtigkeit. Wir kommen dazu. So, aber das ist unser Sündenfaktor. Wir begreifen schwer, dass wir den Himmel nicht verdienen können. Wir wollen Regeln oder Listen folgen oder wir wollen das Gegenteil. Freiheit, ich mache alles, was ich will und Gott nimmt mich einfach an, weil ich an ihm glaube. Aber was der Herr will, ist, dass wir ihn lieben und dass wir geistlich sind, dass wir geistgeleitet sind. Das ist, was Gott in uns bewirken will und das ist mündig sein. Das ist mündig, in Christus zu sein und durch den Geist die Liebe zu praktizieren. Das ist, was Galaterbrief ganz klar und deutlich sagt. So, schauen wir das noch kurz an. Wir werden jetzt nicht sehr viel Zeit hier verbringen, aber nur ein paar ganz einfache Prinzipien heute. Erstens, Man sieht, dass die gesamte Gottheit, Gott der Vater, Gott den Sohn und Gott der Heilige Geist in dieser Befreiungsaktion aktiv waren. Galater 4, Vers 4 sagt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wer sandte Jesus? Gott, der Vater. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer hat da bestimmt die Zeit für diese Befreiungsaktion? Gott selbst. Der Plan Gottes ging pünktlich in Erfüllung. So Gott hat genau gewusst, wann Jesus kommen wird. Und in 1. Mose 3, Vers 15, als Gott mit Adam gesprochen hat und Adam eben diese Verheißung gegeben hat, dass durch die Frau ein Nachkommen kommen wird, der Satan besiegen wird. Da wusste er schon, wann Jesus kommen wird. Gott sandte Jesus zur richtigen Zeit. So zu Weihnachten fing diese Befreiungsaktion Gottes an. Und es war nicht verspätet, es war nicht verfrüht, es war genau pünktlich. Gott ist souverän. Die Zeit war erfüllt, sagt hier. Was heißt das Wort erfüllt? Manche, da kann man lange diskutieren, das sind eigentlich ganz tolle Überlegungen. Kurz und bündig gesagt, es war die richtige Zeit. Die Frage, die man dann nachgeht, ist, was hat dazu beigetragen, dass es richtig war? Manche sagen, naja, es war die römische Zeit und diese Pax Romana mit den Frieden und Griechisch als Weltsprache, die so perfekt ist für das Wort Gottes. Und natürlich tragen diese Dinge dazu bei. Manche sagen, naja, es ist einfacher als das. In Daniel Kapitel 9 hat Gott durch Daniel einen Zeitplan offenbart, wann der Gesalbte kommen soll. Und das war jetzt die Zeit. Und das ist die Zeit, die erfüllt war nach Daniels Prophezeiung. Und Gott hat einfach sein Wort damit eingehalten. Das stimmt natürlich auch. Tatsache ist, Gott wusste, jetzt ist die richtige Zeit. Er ist souverän. Er ist gut. Gott ist Gott und er verfolgt seinen Plan und bringt alles, was er geplant hat, zur Vollendung. So vertraue auf Gott. Gott macht und will dich mündig machen und es ist seine Initiative, der das macht. Es ist Gott, der eingreift und seinen Sohn schickte. Es ist Gott, der Vater, es ist allmächtiger Gott, der auch in deinem Leben wirkt. Das ist toll. Der allmächtige Gott denkt an dich. Und zu Weihnachten, wenn du das kleine Baby da siehst, denk nicht nur, wie niedlich und wie nett und so weiter. Denk, das ist Gottes Befreiungsaktion. Gott ist Mensch geworden, damit ich mündig werden kann. Anders gesagt, damit ich wirklich mal anfangen kann zu leben, wie Gott das möchte, wie er es am Anfang bestimmt hat. Und nicht wie ein Kind völlig nebensächliche Dinge mit meinem Leben verfolge. Oder nichtige Dinge. Oder törichte Dinge. Vielleicht schaust du auf das Jahr 2017 zurück, wie ich. Und du denkst als erstes, boah, was ist jetzt mit diesem Jahr passiert? Boah, das gibt's nicht. Wir sind schon am Ende des Jahres. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals zu Silvester zusammengesessen sind und gesprochen haben, ja, was wir in diesem Jahr machen wollen. Und dann habe ich zurückgeblickt, was ist passiert? Vielleicht schaust du zurück. Und es gibt Dinge, die wichtig wären, die noch nicht zustande gekommen sind. Lass dich nicht dadurch entmutigen. Gott hat eine richtige Zeit. Bete und bitte Gott, dass er dir hilft, die Ziele, die er für dein Leben hat, zu verwirklichen. Weil sein Zeitplan, seine souveräne Wirkung in deinem Leben ist perfekt. Zweitens, nicht nur Gott der Vater, sondern auch Gott der Sohn war in unserer Befreiungsaktion natürlich verbunden und involviert, weil er führte diese Befreiungsaktion durch. Er hat es durchgeführt. Der Vater hat es bestimmt und hat ihn dann gesandt und er war gehorsam, wie Philipper 2 sagt. Er war dem Vater gehorsam, sogar gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, er führte diese Aktion, diese Befreiungsaktion durch. Und Das ist das Evangelium und das Kern des Evangeliums, wie wir schon kurz erwähnt haben. Jesus Christus, der vollkommener Gott ist, Gott der Sohn, die zweite Person der Gottheit, starb an unserer Stelle am Kreuz, damit wir durch ihn Vergebung haben können. Und ich möchte eine Stelle in 2. Korinther Kapitel 5 kurz anschauen, weil diese Stelle so perfekt schildert, was Jesus getan hat, damit wir befreit sind, damit wir mündig werden können. 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 21. Vielleicht fangen wir mit Vers 20 an. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so. So Paulus sagt, wir sind Vertreter Christi. Wir sind seine Botschafter. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Der Herr Jesus Christus war für uns stellvertretend am Kreuz. Aber wir dann reden stellvertretend für ihn heute, weil er beim Vater ist. Und was sagt Paulus? So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Um mündig zu werden, musst du dich mit Gott versöhnen lassen, weil unsere Sünde uns zu Feinde Gottes gemacht hat. Und wie lässt man sich versöhnen? Durch Glauben an Jesus. Und dann erklärt er, warum Jesus uns erretten kann, befreien kann. Vers 21. Denn er, oder Gott, hat den, das wäre Christus. Denn Gott hat Christus, der von keiner Sünde wusste. So Jesus Christus hat niemals gesündigt. Für uns zur Sünde gemacht. Wo war das? Das war am Kreuz. Das war, als er dort am Kreuz für uns gestorben ist. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. So was ist das, was der Herr getan hat? Wie hat er diese Befreiungsaktion durchgeführt? Der hat das durchgeführt, indem er deine Schuld auf sich genommen hat, bezahlt hat und dann wieder auferstanden ist und als dein und für mein, jeder, der an ihn glaubt, für jeden Gläubigen jetzt als Fürsprecher vor Gott steht. Und damit alle, die an ihn glauben, sind befreit. Alle, die Buße tun und zugeben, dass sie ihn brauchen und dass er der einzige Erlösung für uns ist oder Befreiung von unseren Sünden ist, glauben an ihn. Jeder, der erkennt, Lügen ist Sünde, ich mache mich schuldig. Hassen ist Sünde, ich mache mich vor Gott schuldig. Ungeduld, alle diese Dinge, die sündig sind, die das Gesetz mir gelehrt hat, das ist Sünde. Ich mache mich vor Gott schuldig. Ich brauche einen Erretter, ich brauche einen Erlöser. Und Jesus ist der Erlöser, der mich befreit von meinen Sünden. Das ist, wie Jesus das getan hat. Der Plan Gottes wurde völlig vollbracht. Jesus hing am Kreuz und bevor er gestorben ist, sagte er, es ist vollbracht. Du musst jetzt nicht, um errettet zu werden, irgendwas dazu beitragen. Es ist ein Geschenk. Vollkommen abgeschlossen und ausreichend, um dich und mich zu retten. Das ist, was er getan hat. Und das ist natürlich wunderbar. Er macht uns dann dadurch zu Söhne. Wenn wir jetzt diese Stelle lesen in Galater 4, es steht da wieder, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, eben das ist zu Weihnachten passiert, unter das Gesetz getan. Er dürfte nicht einfach seine eigenen Regeln erstellen. Er war auch verpflichtet, Gerechtigkeit zu tun. Er musste auch das, um vor Gott bestehen zu können, müsste er auch vollkommen sein. Nur er hat es geschafft. Er hat es geschafft, er ist Gott. Okay, er hat niemals gesündigt. Er war unter dem Gesetz, hat niemals gesündigt, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, das sind wir, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Er kaufte uns aus der Sklaverei der Sünde und aus der Sklaverei des Gesetzes los. Und jetzt sind wir mündig durch ihn vor Gott, erwachsen durch ihn, gerecht, mit den vollen Verpflichtungen und Vorrechte, fähig selbst vernünftige Entscheidungen zur Ehre Gottes und zur Wohl der Menschen treffen zu können. Voller Rechten und Pflichten sind wir jetzt Erben. Vers 6 sagt, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Und das bringt uns zu dritter Punkt. Der Herr Jesus führte die Aktion durch, hat ermöglicht, dass wir Söhne Gottes werden. Aber wie hat er das dann angewendet? Wie bekommst du jetzt, wie kannst du jetzt daran teilnehmen? Es ist nicht, dass Jesus gekommen ist und dann auf einmal alle Menschen werden gerettet. Es gibt heute leider viele Menschen, die Gott völlig ablehnen, die mit Jesus gar nichts zu tun haben wollen. Er ist der Einzige, der uns retten kann, und sie sagen, nee, die brauche ich nicht. Ich schaffe es schon so, wie ich bin. Wer wirkt und wendet dieses Mündigwerden, diese Errettung an? Das ist der Geist Gottes. Gott, der Heilige Geist, wendet die Befreiung, die Jesus ermöglicht hat, an. Das ist, was passiert, wenn ein Mensch von Jesus hört und aus dem Wort Gottes erkennt, dass er sündig ist, und auf einmal in seinem Herzen fängt es an, unruhig zu werden. Weißt du, und auf einmal ist es so, Mann, der spricht mich an. Was ist da los? Der hat mein Tagebuch gelesen. Was ist da? Der hat mein Tagebuch. Der spricht mich direkt an. Das ist passiert, das ist komisch. Man hört Beispiele davon von Menschen, die in einer bibeltreue Gemeinde gehen und da sitzen ein paar hundert Leute und der Prediger predigt und dann ist ein einziger Mensch da und die werden dann böse. Und die sagen, der spricht mich persönlich an, da der Prediger. Nur der Prediger spricht diese Person überhaupt nicht an persönlich. Er hat wahrscheinlich keine Ahnung davon, was da passiert ist. Wer spricht diese Person an direkt? Wer macht das? Das Wort Gottes und der Geist Gottes durch sein Wort. Der Geist Gottes tut das. Und da Jesus gekommen hat und Sohnschaft ermöglicht hat, er hat gesagt, dann schicke ich den Beistand. Und der Beistand, der Heilige Geist, wird euch überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. In Johannes 16 steht diese Stelle. Und der Heilige Geist spricht uns durch sein Wort an und gibt eigentlich dem Plan Gottes echte Wirkung. Damit du und ich es persönlich anwenden und wirklich mündig sind. Und das ist der Unterschied jetzt zwischen jemandem, der eine Liste folgt oder Regeln folgt oder jemand, der sagt, ich will einfach frei sein und ich gehe meinen Weg. Der ist nicht mündig. Jemand, der mündig ist, das ist ein Mensch, der durch den Heiligen Geist von seiner Kindheit, seiner Verlorenheit errettet wurde. Die Gnade Jesu wurde in seinem Leben angewendet und jetzt lebt er nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Er lässt sich vom Heiligen Geist leiten. Wie wird der Geist uns leiten? Durch sein Wort natürlich, durch Offenbarung. Aber es ist nicht, ich muss jetzt das einhalten, dann bin ich gut vor Gott. Ich muss sonntags in der Gemeinde gehen. Ich muss, wenn ich sonntags in die Gemeinde nicht gehe, dann bin ich kein Christ. Oder bin ich nicht gut. Das ist ein Denkfehler, das ist Leistungsdenken. Ich muss. Nur wenn man jetzt sagt, ich bin frei, ich muss nicht in der Gemeinde gehen. Ich gehe nur, wenn es mir gefällt. Ich gehe nur, wenn es angenehm ist. Ich muss gar nicht gehen. Das ist dann ein Denkfehler. Das ist dann nicht geistgeleitet. Weil wo wird der Geist Gottes uns hinführen, wenn er die Kontrolle hat über unser Leben? Wer selbst hat geschrieben, dass wir das Vorrecht haben, einander zu ermahnen und zu ermutigen und zu Liebe und gute Werke anzuspornen? Wer wird uns dann dorthin führen? Der Heilige Geist. Nicht, weil wir es müssen und nicht, weil wir frei sind und nicht müssen, sondern weil wir das wollen. Warum sollen meine Kinder nicht von 8 Uhr bis 10 Uhr am Abend Schokoriegeln essen? Nicht, weil der Papa sagte, das darfst du nicht, wenn sie 20 Jahre alt sind, sondern weil sie verstanden haben, das ist gut so. Ich soll das nicht, ich will das nicht. Der Geist Gottes ändert unser Wollen, unsere Wünsche. damit das, was er uns in seinem Wort sagt, nicht mehr ein Ich muss ist, sondern Ich will. Aus Liebe für den Herrn. Das heißt, dann bin ich mündig, dann denke ich, wie Gott will, dass ich denke. Und da gibt es dann natürlich auch gewisse Dinge, wo wir gerne und als mündige Leute sagen können, das ist zwar eine gute Sache, aber es ist nicht Gottes Willen für mich. Ich muss nicht diese ganze Regelnliste einhalten, sondern ich muss prüfen, ist das Gottes Wille für mein Leben. Selbst gute Dinge können für uns manchmal zu viel werden. Und da lassen wir uns vom Geist Gottes leiten, vom Wort Gottes leiten und sind nicht an irgendeine Liste und Erwartungen von anderen Menschen gebunden. Wir sind am Herrn gebunden. Okay? Wir haben hier so viele tolle Sachen, dass wir lernen können. Schreibt auf euer Zetteln Römer 8, Vers 9 und dann Vers 14 bis 16. Ich lese es einfach kurz vor. Römer 8, Vers 9 erklärt, dass ein Christ ist jemand, der den Heiligen Geist inwohnend hat. Der wohnt in ihm. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. So wie definiert man einen Christ? Nicht jemanden, der sich taufen lassen hat. Das ist ein Schritt der Gehorsam für den Herrn. Aber ein Christ ist jemanden, der den Geist inwohnend hat. Nur, wenn du den Geist inwohnend hast, wohin wird der Geist dich führen und leiten, wenn du ihm folgst durch sein Wort? Dorthin, dass du dich taufen lässt, dich der Gemeinde anschließt, ihm folgst. Nicht, weil du es musst, weil du es willst. Wenn du ein Kind Gottes bist, wie wird er in deinem Leben wirken? Wenn du jetzt in eine Schwierigkeit geraten bist in der Arbeit, wird er dich dazu führen, dass du jetzt in Zorn mit den anderen Leuten streitest und kämpfst? Nein, er wird dich führen, dass du milde, geduldig bist, dass du die Frucht des Geistes hast. Und das ist, was auch, lesen wir noch Römer 8, 14 bis 16, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, das ist wieder diese unmündig sein, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und hier ist wieder dieses gleiche Konzept wie in Galater 4, Vers 6. Der Heilige Geist macht uns zu Söhne Gottes und er ist in unserem Herzen und er ruft, bringt uns dazu, dass wir rufen, aber Vater. Das heißt wie mein himmlischer Papa. Aber das klingt komisch, es soll nicht respektlos sein. Es ist ein Wort der intime, enge, familiäre Beziehung. So, wenn die Kirsten zu mir kommt, sagt sie nicht, Herr Vater, darf ich mit dir reden, bitte? Das macht sie nicht. Sie kommt und sagt, Papa, und gib mir Umarmung. Aber sie weiß auch, dass sie mit mir nicht umgeht, als ob ich jetzt irgendein Kind wäre. Wisst ihr, die Nähe ist ganz eng, aber es ist auch respektvoll und ehrfurchtvoll. Und wir haben diese Möglichkeit mit Gott auch, weil unsere Leistung uns nicht vor Gott gut macht, sondern Christus. Wir sind mündig durch Christus. Und daher können wir zu Gott kommen, vor ihm im Gebet treten und sagen, Vater, danke, Papa, danke, du bist würdig, alle Ehre zu bekommen. Ich liebe dich, danke dir. Ich darf mit dir reden. Du hörst mich gerne zu. Danke, Vater. Mein lieber Vater, danke. Das ist, was der Geist Gottes in unser Herzen bewirkt. Angst ist weg. Leistungsdenken ist weg. Liebe ist vorhanden. Nachfolge, Jüngerschaft, Veränderung, Christus ehren ist, was er in uns dann bewirkt. Galater 5 sagt uns auch, dass wir frei sind eben vom Gesetz. Aber Vers 13, ihr seid zur Freiheit berufen, Bruder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und die Frucht des Geistes in Galater 5, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Da musst du kein Gesetz haben, um diese Dinge zu tun oder nicht zu tun. ist alles da. Jesus hat uns vom Gesetz befreit, damit wir von Natur aus durch den Heiligen Geist geleitet sind, als mündige Kinder Gottes, Söhne Gottes, diese Dinge in unserem Leben zu praktizieren, zu haben, vorhanden zu haben. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. So, das bringt uns zu unserem Schluss heute. Wozu? Was, wovon hat Jesus uns befreit? Was ist es? Wir haben es schon beschrieben. Gott, der Vater, hat das initiiert, er hat das gemacht, dass es vorkommt. Der Sohn hat es durchgeführt, der Heilige Geist hat es angewendet. Und was war das? Er befreit uns von der hoffnungslosen, religiösen Leistungsorientierung. Das ist ein großes Wort, aber der befreit uns davon, dass wir irgendwie selbst unser Heil erlangen müssen, unsere Errettung. Befreit uns von dieser unmündigen, unmöglichen, hoffnungslosen Situation. Das Gesetz zeigt uns, du kannst das nicht. Du brauchst jemanden, der dich errettet. Und wer kann das? Jesus. Jesus hat es getan. Glaub an ihm. Sei mündig und lass dich von sein Geist dann leiten durch sein Wort. Nicht mach, was du willst, sondern mach, was der Geist Gottes in deinem Herzen und durch sein Wort dich, wo er dich führt und zeigt. Jesus ist gekommen, um uns von unserer versklavten und hoffnungslosen Sündenlage zu befreien. Seine Befreiungsaktion. Du bist noch nie Sklave gewesen, irdisch gesehen. Aber vielleicht hast du irgendwann mal einen Arbeitgeber gehabt, das war fast wie Sklaverei, weiß es nicht. Aber stell dir vor, du wärst ein Sklave und wurdest schlecht und wirst täglich schlecht behandelt und misshandelt. Wie würdest du dich freuen, wenn es einen Befreier geben würde, der dich loskaufen würde? Du würdest niemals vergessen, was der für dich getan hat. Du würdest immer darüber nachdenken, ihm immer dankbar sein. Zu Weihnachten dieses Jahr, wie jedes Jahr und zu jedem Tag, dürfen wir auch Jesus dankbar sein. Bist du frei in Jesus Christus? Wenn du dazu sagen kannst, ja, preis dem Herrn, dann dank dem Herrn dafür. Wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann such dem Herrn. Suche ihn und bitte ihn, dass er dir klar macht, was das bedeutet. Rede mit uns, lies die Bibel, suche den Herrn. Er will, dass du in Christus mündig wirst, erwachsen wirst, frei wirst, dass du an ihn glaubst und errettet wirst. Und wenn du ihn kennst, lass nicht zu, dass dein Fleisch dein Leben lenkt und leitet. Lass zu, dass der Geist Gottes dein Leben leitet und lenkt. Weil das ist ein mündiger Christ. Jemand, der nicht von Regeln und Listen abarbeitet, sondern jemanden, und auch nicht jemanden, der sagt, mir ist alles recht, weil Gnade hat alles abgedeckt. Es ist jemanden, der sagt, ich liebe Gott und ich werde prüfen, was ist nützlich, was ist am besten, das, worauf es ankommt, das ist, was ich will. Genau wie in alle anderen Beziehungen. Ich meine, zu Weihnachten, was würdet ihr halten, wenn nach der Bescherung der Ehemann sagt zu seiner Ehefrau, liebe Ehefrau, ich habe alles auf der Liste jetzt gekauft, ich hoffe, du bist glücklich. Was für eine glückliche Situation würde das sein? Was würde die Ehefrau denken? Oh, danke. Das ist dann keine Liebe, oder? Aber wenn zu Weihnachten nach der Bescherung der Ehemann sagt, meine Liebe, ich hätte dir die Welt gekauft, wenn ich's hätte kaufen können. Und es war mir so eine Freude, das, was ich dir geben könnte, zu schenken. Ich hab dich lieb. Das sind zwei Paar Schuhe, oder? Ganz großer Unterschied. Ob ich kaufe und schenke und diene, weil ich liebe, oder weil ich irgendeine Liste abhacken will. Der Herr will unser Herz. Preis dem Herrn für Jesus Christus, der das ermöglicht hat. Lass uns beten miteinander. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und Liebe.